Verwaltung Digital Insights. Herzlich willkommen beim Bitaco Podcast. Mein Name ist Lars Hoppmann. Ich bin Geschäftsführer Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienstleister. In jeder Folge laden wir Menschen ein, die Verwaltung und Digitalisierung wirklich verstehen und vor allem, die etwas bewegen wollen. Heute starten wir mit einer Persönlichkeit, die seit Jahren zu den prägenden Stimmen der digitalen Gesellschaft in Deutschland gehört. Unser erster herausragender Gast, Geschäftsführerin der Initiative D21, Deutschlands größten Netzwerk für die digitale Gesellschaft, Lena Sophie Müller. Liebe Lena, herzlich willkommen.
Lieber Lars, ganz herzlichen Dank, dass ich bei eurer Premiere dabei sein darf. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast.
Ich freue mich auch sehr. Wir starten jede Folge mit einem Klickmoment von mir. Und zwar mein Klickmoment mit der Initiative D21, aber auch mit dir, war die erste Sitzung des Digitalisierungsausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hier in Berlin, und zwar Anfang Mai. Da hast du vorgetragen zur digitalen Gesellschaft im Wandel. Und warum war das eigentlich für mich ein Klickmoment? Ich bin ja seit ganz vielen Jahren und Jahrzehnten im Bereich der Verwaltungsdigitalisierung unterwegs und man hatte immer so das Gefühl, man dreht sich um sich selber ganz oft. Und du hast es geschafft, wirklich mit einem Perspektivwechsel für mich, diesen Blick von außen, mir nochmal meine innere Motivation, die ich habe, nochmal zu untermauern. Nämlich, dass wir auch Gutes tun. Wir tun Gutes für die Verwaltung und wir tun Gutes für die Bürgerinnen und Bürger und Gutes für unsere Wirtschaft. Und das war für mich so ein Klickmoment mit dir, wo du da vorgetragen hast. Und seitdem verwende ich das auch ganz, ganz oft in ganz, ganz vielen Vorträgen. Also besten Dank erstmal für diesen Moment und nochmal für diesen Motivationsschub, den ich dann nochmal gespürt habe aufgrund deines Vortrages.
Das freut mich sehr. Ich erinnere mich auch sehr gut an diesen Tag. Das war nämlich der Tag nach meinem Geburtstag. Und ich erinnere mich, dass kollektiv die gesamte Runde mich damit überrascht hat, mir ein Geburtstagsständchen zu singen. Und es war übrigens auch der Tag, an dem Friedrich Merz und alle Minister der neuen Bundesregierung vereidigt wurden.
Genau, du musstest auch ganz schnell los nachher. Hattest noch ein bisschen was zu tun abends. Also von daher, aber das war für mich ein ganz toller Moment. Dafür besten Dank. Das ist auch einer der Gründe oder der Triebfeder für diesen Podcast. Denn ich möchte hiermit einfach erreichen, dass wir mit Expertinnen und Experten sprechen und dass die Ideen und die Impulse zur digitalen Verwaltung, dass das Publikum das mitnehmen kann. Dass wir darüber sprechen, dass wir offen sprechen, dass wir auch konstruktiv, vielleicht auch mal unterschiedliche diskutieren. Das ist für mich einfach so das Ziel, damit wir halt in diesem Format auch wirklich für das Publikum auch vielleicht nicht nur was Neues, aber vielleicht auch etwas Inspirierendes bereitstellen können. Von daher, liebes Publikum, haltet eure digitalen Notizen bereit. Ich glaube, es wird spannend. So, ich möchte mal anfangen, kurz die Initiative D21 vorstellen, dessen Fördermitglied wir ja auch sind als Vitaco. Das heißt, wir sind auch schon seit langer Zeit mit dabei. Ihr seid das Deutschlands größtes Netzwerk, größte Partnerschaft von Wirtschaft und Politik für die digitale Gesellschaft. Ihr seid gemeinnützig und ihr seid parteien- und branchenübergreifend. Habt ihr ein Netzwerk aufgebaut von rund 200 Mitgliedsunternehmen? Ist das immer noch die richtige Zahl? Ich hoffe ja. Wahrscheinlich ist es schon mehr mittlerweile geworden. Und euer Ziel ist es natürlich halt mit gemeinnützigen, wegweisenden Projekten einfach die digitale Gesellschaft, diese Transformation der Gesellschaft zu gestalten und zu unterstützen und Deutschland in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts zu überführen. Und ich glaube auch wirtschaftlich erfolgreich machen. Ich glaube, das steckt ja auch ein bisschen dahinter, ne? Genau. Du selbst bist seit 2014 Geschäftsführerin und CEO des gemeinnützigen Vereins, hast ursprünglich mal Politikwissenschaften studiert, in Deutschland und in Australien, habe ich gelesen. Sehr interessant.
Ich habe auch meine erste Hausarbeit zum Bürgerbeteiligungsverfahren in Esslingen, also ein E-Government-Verfahren, geschrieben. Und also sehr früh im Studium meine Liebe und Passion zur Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung entdeckt.
Ja, sehr schön. Das hast du ja gleich auch ausgelebt danach in deiner nächsten beruflichen Station beim Fraunhofer Fokus. Du hast ja auch geforscht, warst ja wissenschaftlich dort unterwegs, aber hast natürlich auch viele Verwaltungs- und E-Government-Projekte geleitet, warst da auf vielen föderalen Ebenen unterwegs, hast dort ja auch ganz tatsächlich viele praktische Erfahrungen auch gesammelt. Wie gesagt, seit 2014 bist du jetzt bei der Initiative D21 und hast ja, ich sag mal, maßgeblich aufgebaut und entwickelt. Das kann man ja wirklich so sagen. Sehr, sehr gutes Netzwerk, tolle Veranstaltungen, tolle Diskussionsforen, wenn wir da sind. Ich freue mich mal sehr, dass wir uns auch beteiligen dürfen. Du warst auch Sachverständige in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz des Bundestages und sitzt oder saßt auch in ganz, ganz vielen zusätzlichen Beiräten noch und kannst da natürlich auch deine Erfahrung und natürlich auch dein Netzwerk und dein Wissen um die Zukunft der digitalen Gesellschaft dann auch mal einbringen.
Immer so, wie es meine Freizeit noch irgendwie ermöglicht.
Genau. Und nochmal ganz wichtig auch zum Schluss, ein guter Kaffee gehört zu deinem Alltag, steht auf deinem Social Media Profil und das finde ich auch, ohne Kaffee geht irgendwie auch kaum was. Bevor wir thematisch eintauchen, über digitale Verwaltung wird viel gesprochen. Wir beide denken eigentlich, glaube ich, fast den ganzen Tag an digitale Verwaltung, digitale Gesellschaft, digitale Transformation. Ich hoffe nicht den ganzen Tag, sondern ein bisschen Freizeit brauchen wir ja auch. Aber was ist jetzt für dich das erste Bild, was dir so spontan in den Kopf kommt, wenn du an die digitale Verwaltung jetzt denkst?
Es ist eigentlich immer ein positives Zielbild, was ich mir immer wünsche und so ein bisschen in die Emotionen aller Beteiligten hineinbringen möchte, ist, dass wir viel mehr als Team Deutschland denken müssen. Weil ganz viele Aktivitäten, die wir umsetzen wollen, die wir wissen, wie es technisch funktionieren würde. Das ist meistens eigentlich die geringste Hürde. Sondern die Hürden sind oft, dass es dann halt doch widerstreitende Interessen gibt und dass der eine schon mal in das eine investiert hat und die andere in das andere investiert hat und man irgendwie denkt, ah, das will ich jetzt ja auch nicht aufgeben. Und an ganz vielen Stellen denke ich immer, wenn wir so ein bisschen sagen würden, es ist so ein Mannschaftssport, ja, dann würden viele Dinge leichter gehen. Ja, und eigentlich, das gilt ja für alles im Leben, gilt auch für Unternehmen, für Projekte und Co. Sobald man anfängt, so ein bisschen sich nicht als Team zu fühlen, wird es herausfordernd. Und da denke ich bei Verwaltung, digitale Verwaltung ganz oft daran. Da denke ich auch sehr stark im Bildungsbereich dran. Aber das wünsche ich mir immer. Und da ich ein positiver Mensch bin, der immer optimistisch ist, denke ich mal nicht an die Herausforderung, sondern an dieses positive Zielbild.
Genau, ja, sehr schön. Kann man vielleicht so übersetzen, dass wir die Mannschaftsaufstellung aktuell noch nicht so perfekt gefunden haben für das Team Deutschland, aber wir dran arbeiten.
Ne? Oder das Teamgefühl bedarf noch. Die müssen mal einen Teamworkshop machen.
Ja, genau, okay. Ja, vielen Dank für dieses Bild. Das möchte ich ganz gerne zum Schluss auch mal kurz aufgreifen und dann natürlich auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Jetzt haben wir ein Schwerpunktthema für den heutigen Podcast. Das ist euer E-Government Monitor 2025. Eine der wichtigsten Studien, regelmäßigen Studien, die erscheinen, ganz um das Thema digitale Gesellschaft, digitale Verwaltung, digitale Transformation. Und da möchte ich ganz gerne so über einige Punkte mit dir sprechen. Zum einen natürlich, das, was mich in meinem Klickmoment auch so angefixt hat, war dieses Thema, ich kann mit einer guten Verwaltungsdigitalisierung im Endeffekt auch Vertrauen in den Staat fördern. Aber das Vertrauen hat abgenommen in den letzten Jahren. Kannst du das mal so einordnen für dich oder kannst du erklären, vielleicht auch ein bisschen für dich erklären, wo das herkommt?
Eine ganz kleine Vorbemerkung, weil du auch gesagt hast, was für dich diesen Klickmoment ausgemacht hat. Die Studie E-Government Monitor gibt es jetzt ja schon. Ach, ich müsste jetzt selbst rausholen, aber ich glaube 14, 15 Jahre oder so. Und unser Ziel damit war wirklich zu sagen, zu messen, welche Wirkung wir eigentlich damit erreichen, wenn wir so viel Aktivitäten und auch so viele finanzielle Mittel in die Verwaltungsmodernisierung stecken, ob es denn wirklich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommt. Das heißt, wir versuchen immer auch diesen Fokus darauf zu legen, zu sagen, liebe Politikerinnen und liebe Politiker, liebe Verwaltungsgestalter, was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Wann seid ihr denn erfolgreich? Und das versuchen wir zu messen. Und ein Aspekt, den wir jetzt, ich glaube, so seit 4, 5 Jahren in der Studie herausarbeiten, weil wir ihn empirisch anhand der Daten nachweisen können, ist halt, dass es hat einen Einfluss auf das Vertrauen der Menschen in den Staat, ob sie das Gefühl haben, dass der Staat leistungsfähig ist und ob sie das Gefühl haben, dass sie Leistungen gut wahrnehmen können. Und wir brechen das gerne auf so einen einfachen Satz runter, den ich sehr motivierend für alle Verwaltungsgestalterinnen und Gestalter finde. Und der lautet, man muss sich bewusst machen, dass jeder positive Kontakt mit einer Behörde, mit einem Amt, mit einem Rathaus, der stärkt das Vertrauen ins System. Und wenn man sich das bewusst macht, ist da sehr, sehr viel, ne? Wir reden ja heutzutage immer gerne von Purpose, ist da sehr viel Purpose drin, warum man eigentlich ganz viel Energie da reinstecken sollte, dass der Staat modern, leistungsfähig wird und dass die Bürgerinnen und Bürger am Ende sagen, das hat mein Leben leichter gemacht. Und wo wir auch versuchen, mit der Studie mal ein bisschen einen Blick drauf zu richten, ist, dass man sich bewusst macht, ne, wir reden ganz viel immer in Deutschland und in unserer Szene von Kundenorientierung oder von Bürgerinnenorientierung. Und jetzt muss man sich mal bewusst machen, wann haben denn Menschen Kontakt mit der öffentlichen Verwaltung? Damit meine ich jetzt gerade nicht Unternehmen, sondern meine mal Privatpersonen. Und mal, ich weiß, es ist vielfältiger, aber mal runtergebrochen auf zwei Gruppen. Hast du entweder Personen, die sagen, ich habe gerade eine Sorgesituation. Ja, bei mir ist vielleicht durch die Pandemie, durch irgendwas, es ist eine Sorgesituation eingetreten. Und dann möchtest du in dem Moment eigentlich gerne, dass du das Gefühl hast, ey, hier ist jemand, da ist ein Fangnetz, der stärkt mir den Rücken. Ne? Also der Staat ist sozusagen für mich da, der hilft, unterstützt mich. Wenn du dann Kontakt mit Ämtern und Behörden hast und du hast das Gefühl, das ist extrem kompliziert alles, dann kreiert es bei dir eigentlich noch mehr Mental Load und noch mehr Stress. Aber es kreiert nicht dieses wohlige Gefühl, ja, was Kinder haben, wenn sie sagen, wow, war ein Problem sozusagen. Und dann gehen sie zu einer Vertrauensperson und die sagt, pass auf, wir kriegen das hin. Und das ist sozusagen für die Person, die eine Sorgesituation haben, muss es einfach sein. Und da muss man sofort das Gefühl haben, hier wird einem geholfen. Das kann sein, dass man jetzt plötzlich die Notwendigkeit hat, Wohngeld zu beantragen. Das hatten wir während der Pandemie, sind, glaube ich, die Wohngeldempfänger, haben sich verdreifacht. Oder die Wohngeldberechtigten. So, und die zweite große Kategorie ist ehrlich gesagt, wenn du eigentlich was ganz anderes machen möchtest. Ja? Also Klassiker, Lena möchte umziehen. Ich freue mich auf meine neue Wohnung. Es ist alles total super und ich bin völlig genervt, wenn ich dann eigentlich noch einen Kontakt mit der Verwaltung haben muss. Und da muss man sich auch bewusst machen, mein Primärwunsch ist nicht, diesen Antrag und diese Ummeldung vorzunehmen. Disclaimer, ist jetzt ja viel besser geworden schon hier in Berlin, aber mal so aus der Vergangenheit. Und diese Gruppe will einfach nicht genervt werden. Ja? So, das heißt, die ist total happy, wenn es möglichst easy alles geht. Beide Gruppen brauchen oder wollen eigentlich, dass ihr Leben leichter gemacht wird. Und das ist auch so ein bisschen was, womit man nochmal versteht, wann vertrauen Menschen eigentlich dem Staat. Ne? Ich weiß, mein Team würde jetzt auch sagen, Lena, ist ein bisschen komplexer alles noch. Dafür kann ich immer nur die Zuhörerinnen und Zuhörer denen empfehlen, einfach mal das Kapitel im Monitor dazu zu lesen. Das ist sehr, sehr schön von Sandy Jahn und dem Team der TUM aufbereitet.
Genau. Ihr sprecht ja in der Studie auch ganz viel von dieser Wirkungstreppe, die ich ja wirklich sehr, sehr spannend finde. Ich komme vom kommunalen IT-Dienstleister. Ich habe auch praktisch wie die in der Behörde, in der Kommunalverwaltung meine ersten Berufsjahre verbracht. Und da geht es ja eigentlich um Ausführung von Rechts- und Gesetzestexten. Das ist ja das, was da im Fokus steht. Und wir denken ja einfach oftmals gar nicht so weit, dass wir sagen, okay, naja, aber welche Wirkung hat das jetzt eigentlich? Ne? Wann verändert sich eigentlich irgendwie was? Und was erreiche ich eigentlich dadurch? Kannst du mal auf diese Wirkungstreppe noch mal kurz eingehen, die ja so für euch ja auch immer ganz, ganz wichtig in dem E-Government-Monitoring noch mal ausweist?
Ja, die spiegelt eigentlich so ein bisschen, was ich am Anfang erwähnt habe, die Logik wieder zu sagen, eigentlich geht es doch darum, was am Ende bei den Menschen ankommt. Die Wirkungstreppe, wir lehnen uns an dem Modell von Fineo, kann man auch im Monitor sich angucken als Treppe. Die Grundlogik ist, und warum wir das auch angefangen haben, nochmal so ein bisschen expliziter zu kommunizieren, wir haben festgestellt, dass E-Government in Deutschland und auch seitens der Politik wird eigentlich immer so gemacht, dass man sagt, okay, hier ist jetzt ein Dienst, der ist online erfolgreich, zack, wir haben es geschafft. Und was wir versuchen immer oder worauf wir hinweisen wollen ist, naja, erstmal steht das Produkt jetzt quasi im Regal. Da hat noch keiner deinen Laden gefunden und gesehen, dass es dieses Regal gibt und stand noch nicht vor diesem Regal und hat sich das angeguckt, das Produkt, und dachte sich, ach Mensch, super. Ja, also es hat noch niemand gekauft. So. Und ich versuche immer so Bilder zu finden, weil jeder Unternehmer, der jetzt zum Beispiel im Einzelhandel wäre, der wüsste, naja, nur weil ich das Produkt ins Regal stelle, habe ich hier noch nicht 1 Euro verdient. Und deswegen muss man bei der Wirkungstreppe sich bewusst machen, wenn ich eine Leistung erstmal online stelle, dann gibt es verschiedene Stufen, die ich eigentlich erklimmen möchte. Und das ist zum Beispiel, dass jetzt die Leute sagen, okay, ich habe das Produkt gefunden, ich akzeptiere das auch. Ja, also die Zielgruppe akzeptiert sozusagen das Angebot. Heißt dann zum Beispiel, dass die Leute sagen, hey, super, finde ich in Ordnung, ja, finde ich gut, bin ich zufrieden mit, dass sie es dann halt auch nutzen. Und am Ende, und dann bist du wirklich irgendwann bei Wirkung, dass die Leute zum Beispiel sagen, hey, das hat mein Leben jetzt wirklich leichter gemacht. Super, dass ihr das umgestellt habt oder die Art und Weise, wie ihr das anbietet, ist gut. Und dann in der ganz hohen Wirkung sozusagen, dass man dann zum Beispiel auch sagt, hey, das Vertrauen in den Staat und die Leistungsfähigkeit ist gestiegen, weil die Menschen in Deutschland vielleicht sagen, hey, der Staat hat das hier alles super im Griff. Der macht seinen Job gut.
Ich finde diesen Ansatz nur sehr, sehr interessant, auch für uns als kommunale IT-Dienstleister, also Kommunen, weil wir sagen ja auch immer, wir sind so ein bisschen das Ende der digitalen Lieferkette. Also wir sagen ja auch, naja, wenn ich etwas in ein Bundesregal stelle, da ist irgendeine Online-Leistung, heißt das ja noch gar nicht, dass es überhaupt in der Kommune und somit auch bei den Bürgerinnen und Bürgern und den Unternehmen auch tatsächlich ankommt. Das heißt, man muss ja auch diese Durchdringung auch einfach verbessern und steigern, dass die Sachen auch tatsächlich dann genutzt werden und dass sie dann auch ankommen bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Ich würde nur so ein bisschen, nur vom Bild her würde ich sagen, ich glaube, ihr seid gar nicht so am Ende der Kette, sondern am Ende der Kette sind letztlich die Sachbearbeiterinnen, ja, die Leute im Bürgeramt, ne, oder vielleicht auch sozusagen die Leute, die es dann zack auf die Webseite stellen und irgendwie sagen, hier kann jetzt ein Dienst genutzt werden. Und auch die letztlich dafür Werbung machen müssen und Co. Weil ihr ja an manchen Stellen auch sagt, hey, wir entwickeln ein Produkt, ihr müsst nur immer schon das Ende der Kette sozusagen mit im Blick haben. Weil die Frage ist, ist es so einfach nutzbar, dass die Leute nicht frustriert sind? Ist es so einfach nutzbar, dass man das sofort versteht? Ist die Sprache gut gewählt? Mhm. Also wahrscheinlich habt ihr die gesamte Kette als IT-Dienstleister im Blick. Aber das, was ihr liefert, ist wahrscheinlich auch noch in der Wirkungstreppe betrachtet auf den unteren Stufen. Und dann braucht ihr genau die Kommunen vor Ort, die Akteure vor Ort, die dann eure Produkte quasi im Laden stehen und sagen, Leute, hier gibt es die besten Produkte, kommt hierher.
Das nehme ich, das kaufe ich, das will ich mit nach Hause haben. Nehmen. Wunderbar. Jetzt, wenn wir Vertrauen in den Staat uns mal so angucken, ich finde es ja immer sehr interessant in eurem Monitor, dass ihr auch diesen Dachvergleich macht. Also ihr guckt auch an, was soll euch in Österreich und wie ist das in der Schweiz. Und da fällt ja schon deutlich auf, dass ich finde, Deutschland und Österreich relativ gleich ist mit 33% und 39%. Mhm. Aber die Schweiz geht ja bei diesem Vertrauen in den Staat durch die Decke mit 60%. Kannst du das erläutern und erklären?
Bin ich ganz froh, dass du das ansprichst, weil bei all diesen Zahlen ist ganz relevant, dass man immer sagt, das ist sozusagen eine gute staatliche Leistung und Vertrauen in den Staat ist eine Korrelation. Ja? Also es gibt einen Zusammenhang, aber das heißt nicht sozusagen, dass wenn du eine gute staatliche Leistung hast, du auf jeden Fall auch kausal mehr Vertrauen in den Staat hast. Und es ist immer ganz wichtig, wie sozusagen das Ökosystem außenrum ist. So, was ist der große Unterschied bei der Schweiz? Es ist eine direkte Demokratie. Das heißt, die Menschen haben sowieso erstmal ein anderes Verhältnis zum Staat, als das in Deutschland und Österreich ist, weil sie halt quasi dreimal die Woche abstimmen über irgendwelche Themen, während wir ja in Deutschland und Österreich eine repräsentative Demokratie haben. Und ich glaube, das muss man immer sehen, auch bei den Einordnungen. Und das ist zum Beispiel auch was, warum wir super gerne immer mit dem Netzwerk über die Zahlen sprechen und auch mit den beiden Partnerländern. Das ist jetzt so eine kleine Side-Notiz, aber um das mal nochmal zu verdeutlichen, ist, wir bringen jetzt in Kürze nochmal auch eine Sonderauswertung raus, wo wir Deutschland und Österreich bei den digitalen Kompetenzen vergleichen. Und ein Klassiker, den wir in Deutschland immer hören, ist ja, die Älteren sind halt nicht so digitalaffin. Ja, das ist deswegen, wir müssen auch die analogen Strukturen, also auch zum Beispiel in der Verwaltung, die analogen Strukturen weiter aufrechterhalten, damit die älteren Menschen es auch nutzen können. So, das Spannende bei dieser neuen Auswertung ist, in Österreich gibt es diesen Altersgap nicht. Österreich hat aber auch sehr früh mit einer klaren Kompetenzoffensive sehr klar die Kompetenzen älterer Menschen geschult. Und deswegen haben die zum Beispiel auch, was die Nutzung von E-Government-Dienstleistungen geht, haben die diesen Altersgap nicht. Und das ist so ein bisschen was, wo ich auch immer darauf hinweisen möchte. Wir müssen bei manchen Sachen auch mal sagen, nur weil das immer so kommuniziert wird, heißt das ja nicht, dass wir das nicht ändern können durch Maßnahmen. Ja? Und ich glaube, das ist auch für unser Thema heute an ganz vielen Stellen was, wo ich glaube, dann lass uns doch mal versuchen zu überlegen, wie wir es ändern. Ja? Also wir kommen ja vielleicht auch noch nachher auf so Themen Zentralisierung versus Dezentralisierung. Ne? Nur weil man es immer so gemacht hat und vielleicht ist ein anderer Weg manchmal besser.
Ja, ich finde es auch sehr interessant, dass du diesen Generationsvergleich auch nochmal gerade ansprichst, denn also meine persönliche Erfahrung sowohl in der Nutzung von Online-Diensten, also jetzt durch meine Verwandtschaft, durchgängig durch die Altersklassen durch, aber auch von meinem beruflichen Kontext, war eigentlich nie so, dass ich sagen kann, nur weil Menschen älter sind, sind die weniger digital affin oder können das nicht weniger gut nutzen oder so. Also da muss ich auch für mich immer sagen, ich sehe das halt auch so, dass das eigentlich wenig mit dem Alter zu tun hat. Ne? Also wenn ich da Sachen online nutzen will, wenn ich digital arbeiten möchte, auch am Arbeitsplatz, dann sind da auch ältere Menschen durchaus total motiviert, das auch zu tun. Also das ist meine persönliche Erfahrung dabei. Ein Punkt noch, was mir jetzt aber auch wirklich zu denken gegeben hat, natürlich ist das OZG, Online-Zugangsgesetz. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht drüber philosophieren, ist es jetzt gescheitert, ist es jetzt nicht gescheitert, wie auch immer. Aber was mich gewundert hat, auch in dem Monitor, was mir zu denken gegeben hat, ist ja, dass ganz, ganz wenige Menschen eine digitale Verbesserung gespürt haben in den letzten Jahren. Das sind hier in Deutschland tatsächlich 15%, die sagen, es hat sich sehr verbessert und etwas über 50, die haben gesagt, ein wenig verbessert. Das ist ja die Aussage aus eurem Monitor. Das ist ja nicht die Eigenwahrnehmung, die wir so haben, ne? Weil wir sind ja in dieser Szene ständig unterwegs und wir versuchen immer was besser zu machen und wollen was machen. Kannst du dir da einen Zusammenhang erklären oder hat das auch wirklich wieder mit der Wirkung zu tun, dass wir vielleicht an der Wirkung vorbei gearbeitet haben die letzten Jahre?
Ich glaube sowohl als auch. Also ich bleibe nochmal bei dem Bild mit dem Supermarktregal, mit den Produkten. Das OZG hat sich ganz stark angestrengt, ganz viele Produkte in dieses Regal zu stellen. Und es wurde aber versäumt, ein Stück weit auch zu sagen, wie machen wir die denn jetzt so attraktiv, dass die Leute uns hier die Bude einrennen und die alle aus dem Regal holen. Also das wurde versäumt. Und dann muss man ja auch nochmal sagen, der Aufwand, diese Produkte ins Regal zu stellen, war groß. Und jetzt funktioniert mein Supermarktbeispiel nicht mehr so ganz, aber deswegen switche ich mal in unsere Fachwelt zurück. Was das OZG natürlich auch nicht gemacht hat, ist zu sagen, Effizienzgewinne kommen dadurch, dass auch intern in der Verwaltung die Prozesse durchdigitalisiert und optimiert werden. Und wenn ich natürlich, und das war, glaube ich, ein großer Fehler oder ein großes Manko am OZG, ist, dass man nur die Kundenschnittstelle digitalisiert hat, aber die Digitalisierung intern in der Verwaltung nicht. Und das ist aber eigentlich ja das, wo die großen Effizienzgewinne auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen oder wo auch die Arbeit einfach besser wird, weil man von bestimmten Prozessen entlastet wird, wo Effizienzgewinne eingefahren werden. Und was natürlich auch das große Problem der öffentlichen Hand betrifft, dass einfach durch den demografischen Wandel einfach sehr viel an Personal wegfällt, dass die Aufgaben mehr werden, dass die Behörden und Ämter mit weniger Personal immer mehr Aufgaben machen müssen. Und diese Leistungslücke kann man ja nur durch Digitalisierung und Prozesskritik eigentlich schließen. Und das war, glaube ich, mit so eine Herausforderung beim OZG. Aber auf der anderen Seite, es ist jetzt passiert, ja, so, es ist jetzt so geschehen. Ich glaube, man muss jetzt eher ein Stück weit daraus lernen. Und das ist auch so ein bisschen was wir immer versuchen zu sagen, Muster aus der Vergangenheit, die wir sehen, können wir ja, ne, Problem erkannt, Gefahr gebannt, wir könnten sie ja in der Zukunft besser machen. Und das würde halt gerade bei Dienstleistungen, Online-Dienstleistungen halt auch heißen, es geht nicht nur darum, das Produkt ins Regal zu stellen, sondern es geht auch darum, den Menschen zu sagen, guck mal, das ist jetzt da. Also Werbung dafür zu machen, sich dann anzuschauen, finden die Leute unser Produkt eigentlich gut? Was stört die denn daran? Ja, nutzen die das oder schmeißen sie es vor der Tür in den Mülleimer, weil sie es doof finden? So, ich überspitze jetzt bewusst ein bisschen. Und da kommt immer mit rein, und das muss man sich sehr bewusst machen, wenn man Verwaltungsdigitalisierung betreibt. Es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen den Logiken, denen die Wirtschaft unterliegt, und den Logiken, die die öffentliche Hand unterliegt. Die müssen wir jetzt nicht alle ausbreiten, weil sie vielfältig sind, aber auf einen möchte ich hinweisen. Jedes Unternehmen würde sagen, wenn meine Kunden die Produkte nicht kaufen, habe ich ein Problem. Oder wenn sie die nicht gut finden, habe ich ein Problem, weil dann gehen die zur Konkurrenz. Diesen Wettbewerb um die Kundenschnittstelle hat die öffentliche Hand nicht. Ich kann nicht sagen, na, dann beantrage ich meinen Anwohnerparkausweis halt mal in Brandenburg. Ich muss den in Berlin beantragen. Und das ist so ein Punkt. Und vielleicht noch ein Aspekt, weil du auf diese Verbesserungen ansprachst. Jetzt komme ich ja aus Berlin, deswegen Berlin gucken wir uns natürlich auch immer, mich auch ich persönlich immer ganz genau an. Und Berlin hat in der Vergangenheit auch im E-Government-Monitor wirklich auch immer herausfordernde Werte, sage ich das mal so. Ja. Und spannend war aber, dass Berlin jetzt bei diesem Verbesserungspotenzial mit den höchsten Wert hat. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, woran könnte das denn liegen? Und Berlin hat in dem vergangenen Jahr eigentlich eine sehr, sehr schöne Öffentlichkeitskampagne zu den ganzen Online-Dienstleistungen gemacht, hat wirklich sozusagen auf eine positive Art, ja, so irgendwie so modern gestaltete Plakate, wo irgendwie drauf stand, bäm, wusstest du, das geht schon, hier geht mehr, als du denkst. Das heißt, das muss man sich auch bewusst machen, die Leute können ja einerseits wahrnehmen, dass sich was verbessert hat, wenn sie wirklich einen Bedarf haben und eine Dienstleistung nutzen und sagen, ach Mensch, super, das geht ja besser als vorher. Aber das andere ist auch, dass sie durch die Straßen laufen und sagen, ach guck mal, man kann sich jetzt hier vom Sofa aus ummelden, speichere ich mal ab, das ging ja anscheinend vorher nicht, obwohl ich jetzt vielleicht mich gar nicht ummelden muss. Und deswegen finde ich, ist diese ganze Öffentlichkeitsarbeit und die Kommunikation, wie man eigentlich so von modernen Diensten her agieren möchte, die wird oft vergessen und dabei ist die so wichtig und kann bei den Menschen schon so viel Wirkung erzielen, ohne dass man da irgendwo an der Technik was verändert hat.
Ich glaube auch, dass man versäumt hat, auch in den letzten, ja, man kann schon fast sagen, 20 Jahren E-Government. Wie lange nutzen wir diesen Begriff schon? Das dürfte ungefähr auch so passen, vielleicht sind es 15 Jahre, tatsächlich diesen Bereich Informationskampagnen und Marketing einfach ein bisschen versäumt hat.
Absolut.
Da hat man überhaupt nicht drauf gesetzt. Ne? Also wir haben das auch damals auch mal versucht bei meinem vorherigen Arbeitgeber, dass man halt gesagt hat, okay, wir entwerfen jetzt mal so einen Flyer. Da ging es noch um die Einführung des elektronischen Personalausweises. Das war der Begriff EPA früher, ist jetzt ja anders besetzt mittlerweile. Ja, das war so eine Art Briefkampagne, die gemacht werden sollte, dass halt alle Bürgerinnen und Bürger informiert werden. Da gibt es jetzt was Schönes, wollte keiner haben. Mhm. Ja, das war tatsächlich also ganz komisch. Also da hat keiner mitgezogen. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man auch darüber spricht. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit auch einen Social-Media-Post losgelassen über die Verwaltung in Berlin. Und ich habe wirklich super positive Erfahrungen gemacht. Also einmal, weil es war noch ein analoger Vorgang. Also du kannst deinen Erstwohnsitz ja ummelden, du kannst aber deinen Zweitwohnsitz nicht digital ummelden. Das spannend, aber ging nicht. Aber trotzdem habe ich da sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Deswegen manchmal kommt es auf das Menschliche an. Natürlich jetzt auch, hätte ich es auch gern digital gemacht, gar keine Frage. Aber das war wirklich von A bis Z super. Hat mich da total toll. Habe mich sehr wohl gefühlt. Aber ich finde es interessant, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wir sagen, was können wir eigentlich besser machen? Was muss denn eigentlich von dem, was da ist, wo müssen wir sehen, dass es auch mehr genutzt wird? Und das ist natürlich, ich habe es eben gerade schon mal gesagt, ist eigentlich die Online-Ausweisfunktion. Da geht er ja auch sehr stark in eurem im Monitor drauf ein. Und da ist es ja schon wirklich erstaunlich, dass die Verbesserung des Nutzungsgrades ja jetzt im letzten von 24 auf 25 marginal war, also von 22% auf 25%. Da müssen wir doch ran, oder nicht?
Ja, man muss aber vor allem, glaube ich, beachten, das Jahr davor, da war nämlich ein Sprung drin erstmals. Mhm. Und der ist zurückzuführen auf die verpflichtende Nutzung der EID bei der Energiekostenpauschale. Mhm. Und das zeigt, finde ich, sehr, dass der Staat und die Einheiten des Staates mutiger sein dürfen, bei manchen Dienstleistungen auch einfach mal zu sagen, hey, das ist jetzt sozusagen, wir machen diesen Prozess auf eine Art, wir nutzen die Online-Ausweisfunktion, weil wir ein Interesse haben, dass diese sehr zentrale, das ist ja quasi so ein Baustein, den du fast in jedem Prozess benötigst, dass wir wollen, dass der eine Verbreitung findet. Und das muss man sagen, dass Sachsen-Anhalt und Co. da einen guten Schritt gegangen sind und wirklich für diesen Anstieg verantwortlich sind, vor allem bei den Jüngeren auch. Mhm. Das ist, glaube ich, einfach ein wichtiger Punkt, den man da sehen muss.
Hm. Ich finde es auch interessant, gerade bei den Prozessen, die eine hohe Online-Nutzung haben. Das ist natürlich eine logische Einkommensteuererklärung, das wissen wir alle. Aber selbst wenn ich mal ein bisschen weiter runter gucke, Ausbildungsförderung beantragen oder in vierter Position Arbeitslosengeld beantragen, ich glaube an 6 oder 7 kommt schon Bauantrag stellen. Das sind ja auch sehr komplexe Behördenvorgänge, die aber komplett digital abgebildet werden können. Also es geht ja was im Staate, im Team Deutschland sozusagen.
Ja, es ist ja auch, also ich glaube, und da sind wir so ein bisschen wieder bei diesem Punkt, wir erheben ja als Initiative D21 nicht nur den E-Government-Monitor, sondern wir gucken uns auch mal sehr breit die digitale Gesellschaft an, weil wir bewusst so ein bisschen mit diesem Bild auch brechen wollen, dass wir so viele Offliner hätten. Also wir haben nur noch sehr, sehr wenig Offliner. Und auch ältere Menschen nutzen zumindest in einem zwar noch überschaubaren, aber sie benutzen Online-Dienste und Co. Und beim E-Government-Monitor haben wir uns jetzt auch nochmal genauer angeschaut, ob die Leute dann eigentlich nicht vielleicht auch bereit wären, eine rein digitale Verwaltung zu verwenden. Wichtig dabei, wir sagen immer, ne, also der Schlagwort ist Digital Only. Wir sagen immer, Digital Only heißt nicht Online Only. Und das ist, finde ich, extrem, ist mir auch wichtig, dass die Hörerinnen und Hörer das sozusagen nochmal mitnehmen. Es ist nicht schwarz-weiß. Die Grundannahme ist aber, dass der Staat muss sich modernisieren, der muss handlungsfähig sein und bleiben und er muss vor allem an vielen Stellen sich auf die Dinge konzentrieren, wo er wirklich gebraucht wird. Und das kann er nur, wenn er Effizienzgewinne durch Digitalisierung rausholt. Das heißt, wir brauchen den digitalen Kanal als Basiskanal und jetzt kommt das Relevante. Der digitale Kanal ist der einzige Kanal, der alle anderen integrieren kann. Du kannst eine Telefonhotline schalten, kann irgendjemand anrufen und dann kann jemand, ne, in einem Callcenter sozusagen auf den digitalen Kanal zugreifen und den Prozess bearbeiten. Du kannst vom digitalen Kanal auch sagen, okay, hier ist das digitale Formular, ich kann dir das auch ausdrucken. Ja, so im Zweifel, wenn es denn jetzt aus irgendeinem Grund in einem Einzelfall notwendig wäre. Also aus ganz vielen ist ja auch eigentlich, also wenn man sich überlegt, die Wirtschaft macht das ja komplett so. Die sagen alle, wir brauchen diese Effizienzgewinne. Und der Staat müsste das auch tun. Jetzt haben wir aber in der Debatte das immer so, dass die öffentliche Debatte so geführt wird, das können wir als Staat nicht machen, weil es gibt ja Menschen, die da noch offline sind oder die das nicht können. Und dem wollten wir mal ein bisschen was entgegensetzen, haben das mal abgefragt im Migrantenmonitor. Und da ist eigentlich wirklich super spannend, dass ein Drittel sagt, bring it on. Wir sind bereit. Ja, so völlig bedingungslos, bringt uns mal die digitale. Das sind vermutlich Leute wie ich, ja, die sagen, macht mir mein Leben leichter. Und dann gibt es ein weiteres Drittel, die sagen, ich kann mir das schon vorstellen unter bestimmten Voraussetzungen. Und da nehme ich mal vorweg, die Voraussetzungen sind, dass sie zum Beispiel sagen, hey, ich würde im Zweifel, also wenn dann doch was ist, würde ich da gerne irgendwo anrufen können, ja, oder irgendwo eine Hilfestellung bekommen. Und wenn das irgendwie alles einfach ist, dann bin ich bereit, das zu machen. Also die haben halt ein paar Bedingungen, aber ehrlich gesagt, Bedingungen, die man erfüllen kann. Und nur 9% sagen, das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Und das muss man sich so ein bisschen mal bewusst machen, dass du einen ganz Großteil der Leute eigentlich schon mal zufriedenstellen könntest, wenn du könntest die Dinge voll digital tun und kannst ja immer noch sagen, für alle, die da irgendwie sagen, das ist nicht so, passt für mich nicht, kannst du ja immer noch die Menschen im Bürgeramt haben und sagen, die machen das dann zusammen mit den Menschen und zeigen denen, wie es geht. Weil das ist nochmal das Wichtige auch bei diesem Thema. Wir haben vorhin über ältere Menschen zum Beispiel gesprochen oder vielleicht auch mal, lass es mich breiter formulieren, grundsätzlich Menschen, die vielleicht einfach noch nicht so digital affin sind oder sich da nicht so sicher fühlen. Da ist doch nicht die richtige Strategie zu sagen, okay, super, für die gibt es jetzt immer noch den Papierantrag, sondern die richtige Strategie wäre doch zu sagen, na super, die kommen zu uns und wir helfen denen und wir zeigen denen, wie es geht, weil beim nächsten Mal wollen sie es vielleicht alleine machen, ja, und sind so auch, um wieder im Neudeutsch zu bleiben, empowern sie das eigentlich auch selber zu tun. Das ist doch die viel bessere Strategie, Menschen zu befähigen, es zukünftig selbst zu tun, weil der Trend wird ja dahin gehen. Die analoge Eisschelle schmilzt doch. Also müssen wir doch den Menschen helfen, aufs digitale Festland zu kommen und nicht immer zu sagen, kein Problem, alles gut, bleib mal ruhig sitzen auf deiner analogen Eisscholle. Das ist keine Zukunftsstrategie.
Ja, das sehe ich genauso. Das Problem auch in den letzten Jahren war ja auch immer, dass genau dieser analoge Prozess ja immer noch vorgehalten worden ist und der digitale Prozess oder die digitalen Prozesse, Verwaltungsdienstleistungen immer so daneben gebaut worden sind. Aber der Fokus wirklich ja auch in der Bearbeitung immer noch an dem analogen Prozess und an dem analogen Papier war in den Verwaltungen. Das heißt, die haben sich gar nicht darauf fokussiert, diesen digitalen Prozess wirklich auch nach vorne zu bringen, nach vorne zu treiben. Finde ich total spannend. Digital only, das unterstützen wir als Vitaco auch zu 100% und sagen dann natürlich, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen muss halt, wir nennen sie mal Service- und Assistenzstellen, vor Ort auch weiterhin gewährleistet sein. Das ist ja ganz wichtig. Und das ist auch eine kommunale Aufgabe, die total wichtig ist, finde ich. Das heißt, da müssen die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie Probleme haben, da müssen die da hingehen können, die müssen aufgenommen werden, denen muss geholfen werden. Und zur Not ist es, dass halt online am Monitor gezeigt wird, was sie da machen müssen oder das vielleicht für die gemacht wird. Und dann ist das ja trotzdem digital only, die Prozesse sind digital, das läuft alles dahinter. Da sind wir 100%ige Unterstützer, dass wir das auf den Weg kriegen.
Ich sehe, dass wir zum nächsten Thema gehen wollen, aber ich habe einen Gedanken, den ich unbedingt noch schnell mit den Hörerinnen teilen möchte. Weil ganz viel davon hat mit digitaler Teilhabe zu tun. Das ist ein Kernanliegen der Initiative der 21. Was in der ganzen Debatte rund um digitale Verwaltung, finde ich, viel zu kurz kommt, ist, dass man wirklich ernst gemeint sich fragt, wer ist meine Zielgruppe? Und nicht irgendwelche wilden Annahmen macht. Und wenn ich mir das mal anschaue und wir sagen, was nutzen die Menschen denn für digitale Geräte? Das am meisten genutzte Gerät von Menschen in Deutschland ist das Smartphone. Das heißt, wenn ich sage, ich will wirklich digitale Teilhabe und Zugang zur öffentlichen Verwaltung ermöglichen, dann müsste ich eigentlich sagen, mobile first. Alle Angebote müssen vor allem auf dem Smartphone nutzbar sein. Und das ist wirklich ein extremer Unterschied. Ich habe jetzt gerade nur noch, weil wir gestern mit Brandenburg darüber gesprochen haben, die Zahlen im Kopf. Aber Brandenburg hat, glaube ich, da sind es irgendwie 98% oder 96% Smartphone-Nutzung und dann Desktop-PC und Tablet und sowas ist irgendwas um die 50 rum. Ja, das heißt, wenn du wirklich sagen willst, digitale Teilhabe, dann müsstest du eigentlich sagen, alle Dienste müssen mobilfähig sein. Als erstes und erst danach Desktop.
Ja, genau. Das bringt mich zum nächsten Thema hier an der Stelle. Es ist die Audi-Wallet, die ja kommen wird.
So ein schönes Thema.
So ein schönes Thema, ja, genau. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass das schon ein Gamechanger werden kann. Genau von dem Hintergrund, den du auch gerade erläutert hast. Siehst du das auch so?
Ich glaube, man muss in deinem Satz das kann betonen. Ja. Das ist kein Selbstläufer. Und ich habe da schon, jetzt bin ich ja eigentlich ein total optimistischer Mensch, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass manchmal wir es noch nicht geschafft haben, die Hürden so aus dem Weg zu räumen. Also erstmal glaube ich, dass die Online-Ausweisfunktion, also überhaupt sich sicher identifizieren zu können, extrem wichtig ist. Nicht nur für Verwaltungsdienstleistungen, sondern ehrlich gesagt auch, weil wir in ein Zeitalter von KI-generierten Inhalten eintreten, wo es sehr wichtig sein wird, dass Menschen in Deutschland sicher sagen können, wer sie sind, digital und ihre Identität nachweisen können. Deswegen müssen wir ein extremes Interesse in Deutschland haben, diese Online-Identität zu verbreitern. Jetzt gibt es den Personalausweis, der hat sich jetzt ja gerade 15 Jahre gejährt, über den haben wir schon gesprochen. Der ist eben kein Selbstläufer, obwohl der sehr sicher ist und obwohl es eigentlich auch mittlerweile gar nicht so schwer ist, den anzuwenden. Aber mittlerweile musst du halt, du musst den Personalausweis sozusagen hinter dein Handy direkt halten, du brauchst die App, du musst das verstehen, du musst ehrlich gesagt auch verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen der EID, dem Online-Ausweis und der Bund-ID und das ist sozusagen auch von den Begrifflichkeiten schon wieder nicht sehr kundenorientiert geframed. So, jetzt aber zur Wallet. Die Wallet ist ja eine europäische Lösung, die in allen Mitgliedstaaten ausgewählt wird, wo du im Endeffekt so ein bisschen eine Brieftasche auf deinem Handy hast und den Personalausweis digital dort drin speichern kannst, wie auch viele andere Nachweise. Wenn das total usable und super funktioniert und es für die Menschen leicht ist, wird und die Wirtschaft diese Wallet in ihre Prozesse integriert, dann kann das eine totale Erleichterung sein. Und die Herausforderung wird aber sein, ob wir das in Deutschland wirklich schaffen, da zum Beispiel eine gute Lösung anzubieten. Und da gibt es halt verschiedene Strategien, wie man das angehen kann. Die Österreicher, wenn ich richtig informiert bin, sagen halt, wir machen eine staatliche Wallet und die ist es dann. In Deutschland hat man sicher, obwohl die Weihnachten 2026 eingeführt und da sein soll, hat man sich da ja noch nicht wirklich entschieden, wie man das denn macht. Und wer die macht und ob es mehrere geben wird. Und was ich, also für alle, die jetzt schon, viele der Hörerinnen und Hörer sagen vielleicht auch, na, ich habe doch aber schon eine Wallet auf dem Handy, weil da klicke ich irgendwie, wenn man ein iPhone hat, klickt man irgendwie zweimal auf die Seite und dann bezahlt man dreimal am Tag damit oder noch mehr. Wir müssen ja den Menschen in Deutschland jetzt auch erläutern, das ist eine andere Wallet. Die funktioniert auch nicht so einfach mit Klick-Klick. Also wir wissen ja noch nicht, wie sie funktioniert, wir haben sie noch nicht. Und deswegen habe ich gesagt, es wäre extrem wichtig, das will ich nochmal betonen, es muss in all unser Interesse sein, dass wir eine sichere, gute, breit, also alle müssen die eigentlich haben wollen, nutzen und eigentlich müssen wir auch nochmal kommunizieren in Deutschland. Du solltest extrem happy sein, dass wir von der Grundlage her eine sehr sichere Identität in Deutschland haben. Andere Länder haben das ja gar nicht. In den USA gibt es keine digitale Identität. Da werden Führerscheine, Kopien von Führerscheinen wild im Internet hochgeladen. Ja? Und deswegen, glaube ich, muss jetzt volle Energie darauf liegen, dass die Wallet sehr nutzerfreundlich, einfach ist, dass wir eine gute Kommunikationskampagne haben, dass wir da auch die Begriffe nochmal so ein bisschen klarziehen, weil die Bund-ID ist ja keine ID. Die Bund-ID ist eigentlich ein Nutzerkonto und die Menschen draußen müssen simpel verstehen können, was meinst du da, Staat? Für was brauche ich was? Mach's einfach für mich, weil ich habe keine Lust, mich da lange mit zu beschäftigen. Weil nochmal, entweder bin ich gerade in einer Sorgesituation und habe sowieso Stress oder ich möchte so wenig Zeit wie möglich darauf aufwenden, mich gerade mit dem Staat zu beschäftigen, weil ich will eigentlich was ganz anderes machen. Das wird extrem wichtig bei der Wallet sein.
Ja. Ich glaube, der Erfolgsfaktor, den du auch mal herausgestellt hast, wird ja tatsächlich die Nutzung auch durch die Wirtschaft sein. Denn da kommen ja die Transaktionszahlen auch her. Also mein Beispiel, was ich hatte, mal einen Wohnsitz ummelden, das passiert ja in der Regel nicht monatlich.
Im besten Fall,
alle paar Jahre mal. Ja. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Und da ist ja auch meine persönliche Erfahrung, zum Beispiel im Finanzsektor, das ist jetzt nicht das Schönste, wenn du versuchst, ein Online-Konto zu eröffnen und du machst da diese Video-Ident-Verfahren da oder so. Da denke ich auch manchmal, also warum nutzen die Funktionalität?
Aber da muss ich sagen, die Banken sind extrem, finde ich, schon gut dabei. Also es gibt mehrere Banken, wo ich sagen würde, die haben einen super Prozess, haben die Online-Ausweisfunktion hervorragend integriert in die Prozesse. Das Schlagwort, glaube ich, was man sich hier merken kann, ist Alltagsrelevanz. Wenn wir es nicht schaffen, dass die staatliche digitale Identität eine Alltagsrelevanz für die Menschen hat, dann wird die keine Verbreitung haben und kann ihre Wirkung nicht entfalten, dass Menschen sich sicher identifizieren. Und dafür brauchen wir die Wirtschaftsanwendung, wir brauchen die Themen, die Menschen tagtäglich tun. Zahlung gehört dazu, aber eventuell auch Krankenkassen und all das. Und da hast du vorhin einen wichtigen Punkt gesagt, nämlich, dass man in der Vergangenheit hatte man die analogen Prozesse und dann hatte man die digitalen daneben. Das Gleiche gilt ehrlich gesagt über verschiedene Sektoren hinweg. Also in Deutschland, wir beide reden jetzt gerade sehr viel über E-Government und Co. Worüber wir beide gerade nicht reden, ist E-Justice, ja, die ganze digitale Gerichtsthemen. Wir reden nicht über E-Education, also das ganze Bildungswesen. Wir reden nicht über den Gesundheitsbereich, E-Health, weil das quasi Silos nebeneinander sind. Und vorhin hast du auch die EPA erwähnt, die früher der elektronische Personalausweis und heute die elektronische Patientenakte ist. All diese Themen müssten wir wieder mehr als Team Deutschland zusammendenken, weil aus Bürgerinnen und Bürgersicht sind das nicht getrennte Themen. Das ist halt einfach okay, das ist das, was ich in Deutschland so tue. Und das würde auch für die Wallet und all diese Themen gelten. Von daher Zielbild, da bin ich nochmal dabei. Wir müssen sehr viel mehr in Team Deutschland und in der Gesamtheit denken.
Ja, kann ja auch nachhaltig nicht Sinn sein, dass wir 10 verschiedene Wallet-Apps auf dem Handy haben für verschiedene Einsatzbereiche. Das funktioniert ja nicht. Ne? Also das wird einfach nicht angenommen. Ne?
Na, vor allem, es ist wieder dann die Bürgerin oder der Bürger, der in den App-Store geht und sich sagt, okay, welche von denen soll ich denn jetzt nehmen? Und ich glaube, das ist herausfordernd.
Ja, und gerade was du eben nochmal angesprochen hast, bei der Wallet, wie soll sie eigentlich ausgestaltet werden? Ist es jetzt diese eine Wallet, wirklich für alles? Öffnen wir das? Können das andere Wirtschaftsteilnehmer als Beispiel auch irgendwie integrieren oder selber machen? Das ist ja auch so eine Diskussion, die wir auch gerade führen von dem Hintergrund Bündelung von Leistung, Zentralisierung von Leistung. Auch da sind wir momentan in der Situation, auch bei der Audi-Wallet, das ist noch so weder Fisch noch Fleisch. Also man weiß nicht so, was denn jetzt? Ne? Und ich habe die Befürchtung, man macht wieder so einen Konsens daraus, alles so ein bisschen, aber nichts dann wieder auch richtig. Ne? Also entweder öffnen wir es wirklich und man packt das wirklich in den Wettbewerb rein oder man macht halt wirklich diese, ich sag mal, Zentrallösung an der Stelle. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich könnte mir durchaus gut eine Zentrallösung vorstellen, aber wird die Zeit jetzt zeigen, wie sie ausgestaltet wird.
Es wird ja zum Beispiel bei Kfz, ne, wird das ja diskutiert. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, und jetzt, ich vermute, dass ihr auch viel Fachpublikum habt und dass die Menschen mir sehr gut folgen können, aber wir haben ja verschiedene Ebenen dabei. Also das eine ist zum Beispiel die Frage Bürgerinnen und Bürgersicht. Die sagen jetzt vielleicht so, na, ist doch für mich okay, wenn ich da irgendwo das bei meiner Kommune mache oder so. Hier bei Kfz und Co. finde ich, ist das Relevante, dass man sagt, das ist doch eigentlich unlogisch, dass jede Kfz-Zulassungsbehörde da irgendwie ein Portal bauen muss etc., wenn es eigentlich der gleiche Vorgang ist. Und du könntest also sehr viele Infrastrukturbereitstellungskosten reduzieren, wenn du das zentral machst. Und das Wichtige finde ich dabei zu verstehen, auch so für die politischen Akteure, die euren Podcast vermutlich hören, ist, man muss sich das so ein bisschen mehr vorstellen wie die super High-Quality-Fertigpizza. Die wird an einer Stelle produziert, aber die kann trotzdem vor Ort wunderbar in einem Restaurant serviert werden und im Kommune 1 Restaurant oder wie auch immer. Das muss man sich so ein bisschen bewusst machen, dass es nicht heißt, dass da die Qualität schlechter wird, sondern das kann Effizienzgewinne haben. Und jetzt sind wir wieder beim Team Deutschland. Man muss auch berücksichtigen, da sind viele Interessen im Spiel, ne? Weil aktuell ist es natürlich auch noch so, dass das Kfz Deutschland ist ja ein Autofahrerinnenland. Da hängen auch noch so Zusatzleistungen dran, wie Wunschkennzeichen und das. Es sind durchaus auch so ein bisschen Einnahmequellen und hat an manchen Stellen auch noch so einen emotionalen Wert. Das ist ein Prozess und das meinte ich vorhin ein bisschen, nur weil wir es immer so gemacht haben, müssen wir manchmal vielleicht auch sagen, okay, dann machen wir es ab jetzt anders oder versuchen mal einen neuen Weg zu finden und gehen den Weg der Fertigpizza, die trotzdem qualitativ hervorragend ist. Ja.
Jetzt hast du schon sehr gut übergeleitet zu den Hebelprojekten oder eins der Hebelprojekte aus der Modernisierungsagenda Bund.
Ja.
Für das Publikum hier an dieser Stelle, wir reden jetzt im Fortlaufenden über die Modernisierungsagenda Bund, nicht über die föderale Modernisierungsagenda, weil die ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht bekannt. Wir haben jetzt ja Digitalministerium, das erste Digitalministerium, jetzt, was es in Deutschland so gibt, geleitet von Dr. Carsten Weltberger, der auch im Vitaco-Jubiläum eine sehr, sehr gute, sehr freie und wirklich auch inhaltlich gehaltvolle Rede auch gehalten hat. Da werden ja die beiden Bereiche Digitales und Staatsmodernisierung zusammengebracht. Wie siehst du das? Ist das zwangsläufig zusammenzudenken?
Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man das betrachtet. Ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man sich bewusst macht, dass wir hier eigentlich auch hier wieder ja so ein bisschen mehr in diesen ganzen Bereich digitale Verwaltung und Co. Ne? Also das Digitalisierungsministerium ist ja nicht für die digitale Bildung in Deutschland.
Nee, genau.
Also und von daher macht das total Sinn, weil man eigentlich ein Stück weit sagt, diese ganzen organisatorischen Themen werden ja mitgedacht mit dem Digitalen. Also das finde ich durchaus sinnvoll. Wir waren als Initiative D21 kein Akteur, die ganz klar ein Digitalministerium gefordert haben, weil wir trotzdem die Herausforderung Ressortprinzip und Co. sehen. Das heißt, eigentlich ist es relevanter, wie schafft man es denn genau diese Hürden, die wir jetzt schon im Föderalismus beschrieben haben, die aber natürlich auch auf Bundesebene bestehen, Ressortprinzip und Co. Zu übergehen. So, das ist, glaube ich, etwas, auch Carsten Wildberger wird nur erfolgreich sein können, wenn er es schafft, alle Akteure so ein bisschen hinter sich zu versammeln. Also braucht er sehr gutes politisches und Diplomatiegespür. Aber alle Akteure in Deutschland, die sich mit Digitalisierung und Modernisierung beschäftigen, müssen ein Interesse daran haben, dass er mit seinem Haus jetzt erfolgreich ist. Und deswegen finde ich immer wichtig, dass auch die Community sich bewusst macht, wir können jetzt alle 83 Digitalminister, ja, Bundestrainer sozusagen am Spielfeld dran sein. Oder wir können nochmal gemeinsam überlegen, okay, wie schaffen wir das jetzt, Deutschland da voranzukriegen? Von daher ist mein Wunsch immer, dass wir Herrn Wildberger da eher alle unterstützen und das voranbringen. Die Modernisierungsagenda Bund ist deswegen, finde ich, erstmal ein wichtiger und guter Schritt. Es wird sich zeigen, wie sie im Zusammenspiel mit der föderalen Agenda agiert. Aber was da zum Beispiel gut ist und was ich wirklich auch eine Veränderung finde, sind zwei Dinge. Das eine ist, in diesem kompletten Bereich haben wir eine Management-Attention, die wir vorher nicht hatten. Also wir haben sie sowohl vom Bundeskanzler, wir haben sie extrem vom Digitalminister, aber wir haben sie auch von den parlamentarischen Staatssekretären und den Staatssekretären. Und was ich da wahrnehme, ist eine Offenheit, sich an Ergebnissen messen zu lassen. Und das, finde ich, ist nochmal eine Veränderung, weil Politik natürlich gerne eigentlich sagt, wir messen uns an der Wirkungstreppe die erste Stufe, eigentlich noch gar keine Wirkung hat. Und wir merken jetzt, dass die Leute sagen, nee, wir wollen uns eine Wirkung messen lassen. Mhm. Das ist neu. Also das ist der eine Punkt. Oder das ist sozusagen die Management-Attention und diese Bereitschaft, sich an Wirkung messen. Das sind diese zwei Sachen, wo ich sage, das ist eine Veränderung.
Also ich kann das voll teilen, dass man auch digital ist tatsächlich. Und hier in diesem Kontext Verwaltungsdigitalisierung und Organisation, also Staatsmodernisierung zusammendenkt. Du hast eben schon mal gesagt, wir haben ja eigentlich gar kein Technikproblem. Also alles, was wir erreichen wollen, die Techniken, die Technologien sind ja da. Das ist ja jetzt keine Rocket Science mehr, wie wir immer so schön sagen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass wir es organisieren und dass wir es in einen vernünftigen Governance-Code dann auch tatsächlich als Team auf die PS auf die Straße bringen. Das ist ja das Entscheidende bei der ganzen Sache. Gerade das Thema bei den Hebelprojekten nochmal, du hast es ja angesprochen, gerade das Thema iKFZ-Portal, das Zusammenlegen, dann Betrieb beim KBA auch zu organisieren. Wir kommunalen IT-Dienstleister haben ja jetzt nicht natürlich die Portale auch gebaut bis jetzt, aber wir haben vor allem auch die Fachverfahren auch gebaut. Und da sieht man ja auch, ich möchte gerne über Bündelung sprechen mit dir und Kooperation, dass wir sagen, wir können nur erfolgreich sein, indem wir auf allen Ebenen, auf allen föderalen Ebenen bündeln, zusammenarbeiten und kooperieren. Ich spreche jetzt diese Verkehrsgesellschaft an, die ja gegründet worden ist, von dem Fachverfahrenshersteller, wirklich für das Fachverfahrenszulassung, nicht für den Internetdienst. Siehst du das auch als Schlüssel, als Erfolgsfaktor oder als den Erfolgsfaktor für die Verwaltungsdigitalisierung, dass wir vorankommen, dass wir über Kooperationen und Bündelungen sprechen müssen, wie es ja zum Beispiel der Normenkontrollrat auch vorgeschlagen hat? Oder bist du eher auf der Seite, okay, lass uns doch wirklich mal eine Leistung komplett zentral durch den Bund vollständig betreiben lassen?
Ich glaube, dass das, und da steckt ihr viel tiefer drin, Lars, ich glaube, dass es beides geben wird und dass man sich anschauen muss, um welche Leistungen geht es hier? Wer sind die Akteure? Und vielleicht muss es auch teilweise Übergangsformen geben. Relevant ist, sich wirklich auch der Realität zu stellen und zu sagen, die Aufgaben werden mehr, das Personal wird weniger, die Einnahmen werden weniger. Und man muss wirklich schauen, wo man effiziente Modelle findet, auch Geschäftsmodelle, die tragbar sind, die eine Leistungsfähigkeit haben, die eine Skalierbarkeit haben, die zukunftsorientiert sind. Und also weil im Ganzen im Digitalbereich passiert ja gerade extrem viel. Ne? Ja. Wir haben noch gar nicht über, bin ich eigentlich ganz froh, wir haben noch gar nicht über KI und Co. gesprochen. Ja. Von daher finde ich, pauschal kann man es nicht so sagen, wo ich wieder nochmal darauf hinweisen wollen würde, es ist völlig klar, dass in solchen Prozessen es auch Akteure geben wird, die vielleicht auch aus ihrer Sicht berechtigte Interessen haben, die aber dann im Sinne des Team Deutschlands und im Sinne von, wir müssen jetzt mal vielleicht auch mutigere Schritte nach vorne gehen, auch sagen müssen, ich muss leider meine Interessen ein Stück zurückfahren für die größere Sache. Und das kann man aber nicht so ganz pauschal sagen, aber es wird diese Momente geben und die kennt man auch aus allen anderen Teamprozessen. Ja. Wenn man mit einer Gruppe in Urlaub fährt, muss man sich auch manchmal auf Kompromisse einigen.
Da kann ich nur für unsere Bundesarbeitsgemeinschaft kommunalen IT-Dienstleister sprechen. Wir wollen den Erfolg des Digitalministeriums haben, sprich auch wir wollen das unterstützen, wo wir es nur können. Zum anderen auch bei diesem Thema Deutschlandstech werden wir gar nicht drauf eingehen, aber es ist das nächste große Thema, um das wir uns ja auch aktuell kümmern. Und natürlich sagen wir auch, wir alleine, jeder für sich schafft das nicht mehr. Das funktioniert nicht mehr. Wir müssen zusammenarbeiten, wir müssen kooperieren und zwar natürlich zwischen uns, aber auch mit anderen Ebenen. Du hast aber eben, weil mich das wirklich so interessiert, so ein bisschen als thematischen Abschluss, weil dich, glaube ich, dass die Initiative D21 auch sehr bewegt, das ist dieses Thema Physical AI.
Ja, absolut.
Kannst du mir das mal ganz kurz erläutern und vielleicht auch mal den Bogen spannen? Was hat das denn eigentlich vielleicht mit Verwaltung zu tun?
Ja, also erstmal ganz simpel erklärt, was wir gerade aktuell viel sehen, ist ja generative KI. Also früher konnte KI Muster erkennen und Bilder lesen etc. Jetzt kann KI durch generative KI Text erstellen, Bilder generieren, Videos generieren, also So. Was bei Physical AI passiert, ist, dass wir einen quasi die KI-Entwicklung zusammen mit der Robotikentwicklung haben und damit verlässt die KI quasi den Bildschirm. Kommt dann durch selbstfahrende Fahrzeuge auf unsere Straßen. Sie kann durch Pflegeroboter und Co. ne, findet sie plötzlich in der realen Welt in Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern statt. Vielleicht irgendwann auch als Haushaltsroboter in unserer Wohnung. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es jetzt wieder gerade ein Punkt ist, wo technologische Entwicklung eine Qualität und ein Level erreicht hat, die uns ermöglicht, dass Dinge möglich werden, die vorher nicht möglich waren. Mhm. Und das ist halt zum Beispiel, wenn du in San Francisco im Urlaub bist oder die Zuhörer da schon mal waren, siehst du plötzlich diese selbstfahrenden Fahrzeuge auf der Straße. Und das Spannende daran ist, wie Menschen dann auf diese Technologieentwicklung reagieren. Und zum Beispiel, wenn du ein selbstfahrendes Fahrzeug hast und du steigst da ein, ist ja die Frage, fühle ich mich da sicherer, als ich das vielleicht mit der Fahrweise eines bisherigen Taxifahrers tue. Mhm. Und jetzt hast du gefragt, was wird das denn für Verwaltung heißen? Und das finde ich super spannend, daran rumzudenken. Deswegen beschäftigen wir uns auch damit. Ich sehe erstmal vielleicht zwei Punkte, um das mal in aller Kürze zu sagen. Das eine wird sein, wenn wir davon ausgehen, dass diese Entwicklung kommt, wird die Verwaltung eine sehr zentrale Funktion dabei spielen, weil bei allem, wo Unternehmen, Organisationen jetzt sagen, wir wollen diesen Trend mal machen und wir wollen diese Systeme in Deutschland einsetzen, wird es eine Genehmigung der öffentlichen Verwaltung bedürfen. Das heißt, wenn die öffentliche Verwaltung sich nicht mit diesem Phänomen beschäftigt und da vielleicht auch eine Chance drin sieht und Dinge erstmal ablehnt, wird diese Entwicklung in Deutschland so nicht stattfinden. Das ist leider nicht so unwahrscheinlich, weil in der Vergangenheit gab es zum Beispiel Unternehmen, die wollten so kleine Lieferroboter, autonome Lieferroboter fahren lassen auf deutschen Gehwegen. Wurde nicht erlaubt in Deutschland. Ja? In anderen Ländern fahren sie. Und das Zweite, was ich aber spannend finde, ist, und da vielleicht gerade für die Kommunen, ist sich mal zu überlegen, wo wäre das denn eventuell für uns ein Thema? Und ich habe das noch nicht zu Ende durchdacht, aber ich glaube zum Beispiel alles, wo Verwaltung in der physischen Welt agiert, das kann sein Grünflächenamt, Straßenbauamt, irgendwas, ja, dass man vielleicht sagt, hey, schaffen wir das in der Zukunft mit dem Personal oder wollen wir vielleicht unser Personal, also wollen wir vielleicht so eine Fachkräftelücke schließen, indem wir hier zukünftig Roboter einsetzen, die vielleicht auch für uns bestimmte Wartungsgänge oder sowas, ja, irgendwie Baumzählgänge oder I don't know, was es so alles auf der kommunalen Ebene gibt, für uns übernimmt. Und ich glaube, da ist einfach ein sehr spannendes Feld, was vor uns liegt, mit dem man sich beschäftigen sollte, weil wir glauben, da liegt eine Chance drin, auch gesellschaftliche Herausforderungen, Fachkräftemangel etc. vielleicht ganz anders anzugehen. Und vor allem könnten wir vielleicht als Deutschland auch so ein bisschen unsere Stärke als Ingenieurs- und Tüftlerland wieder mehr ausspielen.
Da würden wir uns als Vitaco und als Bundesarbeitsgemeinschaft der kommunalen IT-Dienste sehr gerne einbringen.
Ja,
also
super,
ich freue mich auf die Workshops, die wir haben, die Seminare, die ihr auch habt. Das war dann auch im Prinzip schon der Abschluss. Aber wenn du dein Bild vom Anfang auch mal mitnimmst, so Team Deutschland, jetzt sagst du mal so 5 bis 10 Jahre weiter, kannst du dir aussuchen, wie viele Jahre, was ist mit dem Team Deutschland passiert?
Ich möchte die Zeit verkürzen, weil wir haben nicht 5 bis 10 Jahre. Ich möchte sagen, ich will das in 3 Jahren, dass wir es geschafft haben, dass Diskussionen nicht mehr so geführt werden, nee, wir machen das aber anders, wir machen das so, aber wir haben doch hier schon investiert, sondern dass wir sagen, wir starten vom Zielbild und dann überlegt jeder, was bringe ich dazu ein. Und das wünsche ich mir.
Und dann werden wir Weltmeister.
Ja.
So ist das. Liebe Lena, zum Abschluss nochmal die Frage an dich. Was sind eigentlich deine 3 wichtigsten Takeaways aus unserer Diskussion heute?
Das erste Takeaway ist, glaube ich, nochmal der Bezug zum Anfang. Alles, was wir mit E-Government und Co. machen, hat mit Menschen zu tun und das erfordert ein bestimmtes Mindset und dafür brauchen wir diesen Team-Deutschland-Ansatz und müssen Kompromisse eingehen. Ohne die wird es nicht gehen. Das andere ist, dass wir sehr stark uns die Logiken unserer Systeme bewusst machen müssen und auch ein Stück weit mit Mythen oder mit sozusagen vorausgetretenen Gedankenpfaden brechen müssen und uns überlegen müssen, ist es wirklich so, dass die Menschen zum Beispiel noch nicht für Digital Only bereit sind? Und uns dann mal auf die Evidenz berufen, wie sie zum Beispiel im Megawatt-Monitor steht und sagen, vielleicht sind die Leute weiter, als wir denken. Lass es uns mal ausprobieren. Und das Dritte ist, glaube ich, dass wir bei all dem, was wir tun, auch immer noch mal überlegen müssen, warum wir das eigentlich machen, welche Wirkung wir erzielen wollen. Und damit wir da auch zukunftsfest sind, heißt es, wir müssen auch immer ein bisschen gucken, was kommt denn da? Und für mich persönlich zum Beispiel heißt, was kommt denn da? Auch ganz oft, dass ich da Inspiration und Motivation rausziehe. Das heißt zum Beispiel auch mich mit neuen Technologien beschäftigen und die schon im Blick haben und fragen, ob wir die Dinge, die wir heute anstoßen, ob die denn auch schon auf diese ganzen neuen Technologien ausgerichtet sind. Das sind vielleicht so 3 Takeaways.
Liebe Lena, besser kann man es einfach nicht zusammenfassen. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst, dass du mit mir diesen Premieren-Podcast doch, finde ich, so mit so viel Inhalt und so viel auch Engagement und Emotionen dann tatsächlich auch bereichert hast. Das war mir eine große Ehre, dass du heute da warst. Ich freue mich auf die nächste Zeit zusammen, auf die Arbeit zusammen in der Initiative D21. Und dem Publikum kann ich nur sagen, nächsten Monat geht es weiter. Dann ist zu Gast Dr. Johann Bietzer, Vorstandsvorsitzender der Dataport AOR. Es wird spannend und sicherlich auch provokant.
Einen ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Herzliche Grüße an Johann dann beim nächsten Podcast. Mhm. Und ich werde mir den auf jeden Fall anhören.
Ja, vielen Dank.